Ehrwürdige Priester Christi, dann vor allen Dingen möchte ich begrüßen Herr und Frau Krutzler. Diese lange Tradition wurde in Ehren gehalten. Wir haben immer wieder Kontakt miteinander aufgenommen. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich jetzt wieder hier im Pinkafeld sein darf. Allerdings, wie Herr Krutzler schon bemerkt hat, es ist ein sehr gespanntes Thema, die Familie im Konzept der neuen Weltordnung und die Flüchtlingskrise in Europa. Eine geballte Ladung von Problemen. Ja. Deshalb möchte ich den Vortrag beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Eigentlich, wie Herr Krutzler auch schon angeführt hat, müsste der Titel dieses Vortrags in 4 Teile aufgegliedert werden. Jedes dieser Teile wäre dann ein Vortrag in sich selber und bedürfte einer intensiven Betrachtung. Die Familie, die neue Weltordnung, die Flüchtlingskrise und Europa. Ich hoffe, dass ich Ihnen diese komplexen Themen in der mir zur Verfügung stehenden Zeit dennoch in einen verstehbaren Zusammenhang bringen kann. Lassen Sie uns die beiden zentralen Begriffe näher betrachten. Die Flüchtlingskrise und die neue Weltordnung. Beides ist in den letzten Monaten über uns hereingestürzt, wobei der Begriff neue Weltordnung noch irgendwo im Nebulösen liegt. Daher werden Sie sich fragen, was das eine mit dem anderen, die Flüchtlingskrise und die neue Weltordnung, miteinander zu tun haben. Wir werden sehen, dass die Verknüpfung enger ist, als uns lieb sein kann. Wenn wir von Flüchtlingen hören, sind unsere Gefühle mit Sympathie und Mitleid belegt. Eine Krise spricht von Katastrophen. Für Ereignisse höherer Gewalt, zum Beispiel Naturkatastrophen, die uns überfallen und nur mit großen Opfern bewältigt werden können. Zunächst müssen wir feststellen, dass wir durch die Flüchtlingsströme in verstärktem Maße mit Menschen zusammentreffen, deren Kultur nicht gegensätzlicher zum Christentum sein kann. Dabei ist festzustellen, dass die meisten Europäer weder den eigenen christlichen Glauben kennen, noch die Lehren des Islam oder der anderen Religionen und Ideologien, die sich in Europa rasant ausbreiten, so dass man sagen kann, wir leben heute de facto in einer neuheidnischen Gesellschaft. Doch die größte Anzahl der Fremden in Europa sind islamischen Glaubens. Die Medien und leider manche Vertreter der Kirche sind der Meinung, dass Christentum und Islam sich ähnlich seien und sich nur in unwesentlichen Dingen unterscheiden würden. Die Realität ist eine andere. Vor allem die Muslime selbst wehren sich gegen diese Unterschiebung. Vor kurzem hat mir eine Zuhörerin gesagt, was brauche ich zu wissen, wie der Islam tickt? Ich will doch keine Muslima werden. Tja, dies ist natürlich eine kurzsichtige Argumentation. Sicher mache ich hier keine Werbung für den Islam. Dennoch möchte ich Sie einladen, wesentliche und vor allem notwendige Aspekte dieser Glaubensrichtung wenigstens versuchen kennenzulernen und zu verstehen. Ich halte dies für essentiell in der Begegnung mit Menschen muslimischen Glaubens. In diesem Zusammenhang möchte ich auf den heiligen Vinzenz von Paul verweisen, der sich ernsthaft mit der Lehre des Islam befasst hat, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Er sah in jedem Menschen ein von Gott geliebtes Geschöpf, ein Ebenbild Gottes. Doch die Achtung vor dem Andersgläubigen bedeutete für ihn nicht eine Bejahung der anderen Glaubensüberzeugung. Er wollte nicht Unterschiede vertuschen oder Verschiedenheiten verharmlosen. Sein respektvolles Ernstnehmen des ihm fremden muslimischen Glaubens war stets verbunden mit einem Blick auf den dreifaltigen Gott, zu dem er sich bekannte und in dessen Geboten zu leben er bestrebt war. Der Glaube an einen Gott in drei Personen ist für die Muslime jedoch Blasphemie. Ebenso die Gottessohnschaft Jesu, die sie nur als sexuelle Zeugung verstehen können, was wiederum für Christen nur als blasphemisch abgewiesen werden kann. Ein Muslim, der nach dem Koran lebt, muss sich dafür einsetzen, dass alle Menschen den Islam annehmen, dass das Gesetz des Islam, also die Scharia, die ganze Welt beherrscht. Jedem gläubigen Muslim ist es aufgetragen, Nicht-Muslime für den wahren Glauben des Islam zu gewinnen oder sie zu bekämpfen. Kritik, Hinterfragung oder gar nur eine Beurteilung des irrtumsfreien heiligen Buches ist daher nach Sure 2, Vers 2 nicht erlaubt. Der bekannte Konvertit Marc Gabriel, er konvertierte vom Islam zum Christentum, schildert aus eigenem Erleben die Unerbittlichkeit des Dialogverbots im Islam. Die Einführungsvorlesungen an der angesehensten und einflussreichsten islamischen Universität der Welt, der Al-Azhar-Universität in Kairo, begann der Dozent mit Verhaltensregeln an die Studenten, die darin gipfelten, dass allein die Meinung des Lehrers Wahrheit sei und keine Form von Seminardiskussion geduldet würde. Wovon er, der Dozent, nicht spreche, sei nicht wissenswert. Sagen Sie das einmal unseren Studenten. Der muslimische Student habe zu gehorchen und keine Fragen zu stellen. Doch gerade an diesem Punkt setzten bei Marc Gabriel die ersten Zweifel ein. Im Verlauf des Studiums entdeckte er auch Widersprüche zwischen dem Koran und dem Leben Mohammeds. Man hat ihm aber zu verstehen gegeben, dass er kein wahrer Muslim sei, wenn er die Worte Mohammeds nicht kritiklos hinnehme. Demokratische Entscheidungsfreiheit ist im Islam demnach unbekannt. Ein islamischer Geistlicher äußerte sich darüber sehr pointiert im Verlauf einer Diskussion zum Thema Islam und Demokratie. Zitat: Wer Allah gehorchen möchte, kann nicht frei sein. Der westliche Begriff von Freiheit hat nichts mit Religion zu tun, schon gar nicht mit dem Islam. Hier erhebt der Islam den Anspruch, undemokratisch zu sein. Zitat Ende. Der Islam, und dies bestätigen die Muslime selbst, ist daher als Ideologie in die westliche Demokratie nicht integrierbar. Er bleibt jede Antwort schuldig über die Vereinbarkeit mit Meinungsfreiheit, Pluralismus, Demokratie, ganz zu schweigen mit der neuesten Ideologie von Gender Mainstreaming. Eine erhellende Aussage in Bezug auf den Unterschied zwischen Islam und Christentum erhalten wir vom ägyptisch-deutschen Politikwissenschaftler und Publizisten Hamid Abdas Samad. Er ist bekannt durch seine islamkritischen Bücher, Vorträge und Interviews. Im Falle des Christentums, so sagt er, gibt es etwas, das der Islam nicht hat. Das ist die Tatsache, dass man auf der Lehre Jesu aufbauen kann. Jesus hat niemanden umgebracht, keine Inquisition angeordnet oder Kreuzzüge angeführt. Er lehrte sogar das Gegenteil von Gewalt, denn er sagte: Liebt eure Feinde. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wenn man diese Unterscheidung betrachtet, dann muss man sagen, dass Kreuzzüge, Inquisition, im Grunde jede Sünde, eine Deformation und ein Missbrauch der Lehre Jesu ist und war. Ein Missbrauch des Christentums. Hingegen können wir, so sagt Herr Abdas Samad, hingegen können wir bei Khomeini, bei Hamas, Al-Qaida, Boko Haram und beim Islamischen Staat nicht von Missbrauch des Islam reden. Die Verbrechen dieser Organisationen sind eine Lesart des Islam und kein Missbrauch. Das sagt also Herr Abd as-Samad selbst, ein Muslim. Und er fährt fort, betrachtet man die Figur Mohammeds, dann müsse man feststellen, dass er Kriege geführt habe, Ungläubige, vor allem damals Juden, enthaupten ließ, sie aus ihren Wohnstätten vertrieben und seine Religion mit dem Schwert durchgesetzt habe. Das Drama sei, das sich bis heute abspielt, dass Mohammed nun als politisches Vorbild für das 21. Jahrhundert installiert wird. Der Islamische Staat geht nun davon aus, dass das, was im 7. Jahrhundert geschehen ist, nun auch für das 21. Jahrhundert gültig anzuwenden sei. Soweit der Muslim, Herr Abd as-Samad. Ich muss sagen, mit so deutlichen Worten hat meines Wissens noch niemand über diese beiden Glaubensrichtungen gesprochen. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass gegen Herr Abd as-Samad eine Fatwa ausgesprochen wurde, dass er mit dem Tod bedroht wurde und nun unter Polizeischutz lebt, was einen Blick auf das Freiheits- und Toleranzverständnis des Islam wirft. Auf der einen Seite haben sich nicht wenige Muslime in ihren jeweiligen Wahlländern integriert, das muss man ja sagen. Andererseits ist es jedoch offensichtlich, dass sich ein großer Teil gegen die Ungläubigen, das sind ja wir, abgrenzt. Für sie gibt es nichts, was die beiden Welten verbinden könnte. Ein wesentlicher Beweggrund des islamischen Widerstands gegen die Integration in Europa ist die Lebensweise der westlichen Gesellschaft, die von den Migranten verachtet wird. Denn Christentum und Islam haben nicht nur ein grundverschiedenes Gottesbild, sondern folgedessen auch ein grundverschiedenes Menschen- und Familienbild. Vor allem die Verabschiedung Gottes aus dem öffentlichen Leben in den europäischen Ländern ist für korantreue Muslime unbegreiflich und daher ein Ärgernis. Wir haben es zugelassen, dass fast in den meisten europäischen Ländern die Kreuze abgehängt wurden. Warum haben wir das zugelassen? In Italien gab es einmal kurz einen Protest. Bürgermeister haben in ihren Büros eigenhändig die Kreuze wieder aufgehängt. Ansonsten ist größtenteils Schweigen. Ein weiterer Punkt der muslimischen Abneigung gegen die Integration ist die Art und Weise, wie die Ungläubigen ihre Kinder erziehen. Diese verhalten sich gegenüber älteren Menschen oft respektlos, benehmen sich schlecht und kleiden sich schamlos. Das wollen die Muslime an ihren eigenen Kindern nicht dulden und setzen alles daran, sie vor der westlichen Unmoral, besonders vor der verpflichtenden schulischen Sexualerziehung, zu schützen. Warum tun wir das nicht? Warum schützen wir unsere christlichen Kinder nicht vor der schulischen Sexualerziehung? Der Erfahrungsbericht eines Schulseelsorgers während des Religionsunterrichts sollte eigentlich mehr als nur nachdenklich machen. Ein Jugendlicher stellte dem Kaplan die, wie er meinte, alles entscheidende Frage. Hast du schon mal Sex gehabt? Der Kaplan verneinte. Ja, das glaube ich nicht. Das geht doch gar nicht, war die Reaktion des Jugendlichen. Als er nicht aufhörte, den Kaplan zu bearbeiten, rief schließlich einer von 8 Schülern muslimischen Glaubens in den Raum: Mann, kapier das doch. Das braucht nicht jeder so wie du. Damit war die Diskussion zu Ende. Es war Ruhe. Aber ausgerechnet ein Muslim ist dem Kaplan zur Seite gestanden und stellte ihm anschließend einige Fragen zum katholischen Glauben. Die katholischen Jugendlichen ihrerseits schwiegen. Der Muslim zweifelte nicht an der Existenz Gottes. Für ihn war es klar, dass es Gott gibt, und es zeigte sich, dass er ein sehr intensives Leben mit Gott führt, auch wenn er einer anderen Religion angehört. Er hatte ein Fundament, auf dem er aufbauen konnte. Und was ist mit den katholischen Schülern? Ist ihnen trotz Kommunion, Firm- und Religionsunterricht das Fundament des Glaubens tatsächlich verloren gegangen? Der Glaube brennt ihnen nicht unter den Nägeln. Dazu ist aber zu sagen, gläubige Christen teilen durchaus die Kritik der Muslime an einer Gesellschaft, die sich dem Feminismus und der Ideologie von Gender Mainstreaming verschrieben hat, die sittlich und moralisch auf einem Tiefpunkt zusteuert und zusehends auch auf die Muslime, besonders auf die Frauen, abfärbt. Die Aushöhlung christlicher Werte und christlichen Verhaltens ging in den letzten Jahrzehnten im Stillen vor sich. Der Verlust des Glaubens ist jedoch seit den Vorfällen in Köln und anderswo wieder ein Thema geworden. Ich will niemanden zu nahe treten. Aber eine Erscheinung, die diese Aushöhlung moralisch-ethischer Werte vorangetrieben hat, ist die Art, wie sich die Frauen kleiden. Und darauf fällt ja der Blick des Mannes, wenn er Frauen begegnet. Darauf schauen die Muslime, besonders die neu hinzugekommenen. Was haben diese Frauen an, beziehungsweise was haben sie nicht an? In muslimischen Ländern geht die Sage um, europäische Frauen gingen in der Unterwäsche auf die Straße. Mit diesem Vorwissen kommen die Männer nach Europa. Und dann sehen sie sich bestätigt und beobachten das oft übermäßig Bestreben der Frauen, um jeden Preis ihre körperliche Reize wirken zu lassen. Seit Jahrzehnten lassen wir uns von der Mode diktieren, wie wir uns kleiden sollen. Aber die Mode, so bemerkt das Schönheitsidol der 60er und 70er Jahren vom letzten Jahrhundert, die französische Filmschauspielerin Brigitte Bardot in einem Interview, die Mode wird von Männern gemacht, die die Frauen nicht lieben. Dieser Satz ist es wert, überdacht zu werden. Die Mode der letzten Jahrzehnte ist ganz gezielt hässlich entworfen worden. Zerstörung der Schönheit war auch das erklärte Ziel der 68er-Bewegung. Wir sehen dies in der Kunst, in der Literatur, auf dem Theater. Es ist ein wahrer Hässlichkeitskult ausgebrochen. Er hat auch die Frau erreicht. Hier wird die Frau, auch wenn sie es nicht bewusst darauf abgesehen hat, dem Mann zur Versuchung. Denn in dieser Beziehung ist der Mann das schwache Geschlecht. Die Leidtragende aber ist am Ende auf jeden Fall die Frau. Was in Köln und an anderen Orten geschah, hat uns vielleicht die Augen geöffnet. Denn nicht verhüllte Europäerinnen sind für die neu ankommenden Muslime freiwillig. Die Vergewaltigungen, die Massenvergewaltigungen, sie häufen sich, aber die Presse schweigt darüber. Wir sehen auch hier die völlig konträre Denkweise der Einwanderer, die wir besonders in dieser Beziehung nicht ignorieren sollen, zu unserem eigenen Schutz. Es haben daher nicht wenige der westlichen, also der Eingeborenen, man sagt auch von den Deutschen, sie wären Bio, die Bio-Deutschen oder die Bio-Österreicher. Weiß nicht, ob das ein Begriff auch hier ist. Ja. Also die Eingeborenen werden mit Bio apostrophiert. Also diese Bio-Frauen haben bereits schon Konsequenzen gezogen und beginnen langsam, sich von den Emanzipationszwängen zu befreien, bevor sie gezwungen werden, sich muslimisch zu kleiden. Wenn wir die Zukunftspläne des türkischen Präsidenten, der gerne Sultan sein möchte, Erdogan, hören, der selbstbewusst verkündet, Zitat, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Zitat Ende. Wenn wir das hören, dann könnte unser freies Leben eines Tages durch die anders geartete Wert- und Moralvorstellung des Islam eingeschränkt, wenn nicht gar völlig verändert werden. So einfach ist die Logik der Scharia. Wer es nicht glaubt, frage doch bitte in Schweden einmal nach. Oder auch in England. Es gibt dort ganze Stadtteile, die von Nichtmuslimen, auch von der Polizei, nicht mehr betreten werden dürfen. Vor kurzem hat sich eine Gay Love Parade in London aufgemacht, um in voller Gay-Ausrüstung in ein von Muslimen beherrschtes Quartier zu ziehen, um den unaufgeklärten Muslimen zu zeigen, wie Gay-Homo-Menschen leben. Ich weiß nicht, ob sie das überlebt haben. Ich habe nirgends mehr etwas gelesen davon. Oder ob die Polizei diese Gruppe noch rechtzeitig von ihrem Vorhaben abhalten konnte. Aber diese Gruppe stand vor den Toren der Scharia-Welt, um ihre Homo-Welt zu präsentieren. Was geht in solchen Menschen vor? Vielleicht würden wir der ganzen Emanzipationsbewegung ein wenig kritischer gegenüberstehen, wenn uns ihre Entstehungsgeschichte besser bekannt wäre. Denn gerade die Emanzipationsbewegungen sowie die Auswirkungen von Gender Mainstreaming sind nicht aus einer natürlichen Entwicklung, zum Beispiel aus den Kämpfen der Frauen um ihre Freiheit, hervorgegangen. Ein Mitglied der Bankierfamilie Rockefeller, Nicholas Rockefeller, hat in einem Gespräch mit seinem Freund Aaron Russo, einem amerikanischen Filmemacher und politische Figur der US-Freiheitspartei, verraten, dass der Feminismus eine Erfindung der Rockefeller Foundation sei und von ihr ins Leben gerufen und gesponsert wurde. Und das aus zwei Gründen. Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Außerdem, so meinte er, wurde dann die Familie zerstört. Und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Vor allem stehen sie nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen, die arbeiten für die angebliche Karriere und konsumieren für Mode, Schönheit, Markenartikel. Sie sind dadurch unsere Sklaven geworden und finden dies auch noch gut. Es handle sich dabei um einen bewussten sozialen Umbau, so Rockefeller, um beide Geschlechter zu neutralisieren. Und zwar, indem man Frauen maskulin und Männer feminin macht. Dadurch werden Frauen gegen die Ehe und die Mutterschaft aufgewiegelt und Männer finden keine Frauen mehr, die eine Familie gründen wollen. Aber Nicholas Rockefeller ist noch nicht fertig mit seinem Bekenntnis. Er sagt nämlich, überdies wird den Frauen eingeredet, die Karriere wäre wichtiger als die traditionelle Mutterrolle. In den 1960er Jahren haben Rockefeller und die CIA diverse linke Frauenzeitschriften und das Fernsehen finanziert und dazu verwendet, die feministische Idee unter die Frauen zu bringen. Und wie Nicholas Rockefeller begeistert betont, es hat prima funktioniert. Zudem soll die Welt entvölkert werden. Wir sind ja zu viele Menschen auf der Welt. Indem immer weniger Kinder zur Welt gebracht werden. Es soll eine einzige Weltregierung errichtet werden, die alles bestimmt und kontrolliert. Hier wird ganz offen von der Weltordnung gesprochen. Und der Grund dieser Strategie sei die Macht der Zentralbanken, das Zins- und Zinseszinssystem, mit der die Bevölkerung in die Verschuldung getrieben wird. Damit, so Rockefeller, versklaven wir die Menschheit. Jeder aber, der in der Verwirklichung unserer Ziele im Wege steht, wird vernichtet. Zitat Ende. Soweit das offene Bekenntnis eines Mitglieds der Rockefeller-Dynastie. Das folgende Zitat bestätigt die Aussage Rockefellers und verdeutlicht, wie die Veränderung bzw. Zerstörung der Gesellschaft gerade im Bereich der Ehe und Familie von langer Hand vorbereitet wurde. Anfangs der 1950er Jahre legte der erste Generaldirektor der WHO, Dr. Brock Grissom, mit großer Offenheit ein Konzept vor, das bis heute mit Akribie umgesetzt wurde. Er war der Meinung, Glaubenskodizes, feste Regeln und Dogmen gehören abgeschafft. Eltern waren für ihn Diktatoren, die die bessere Natur ihrer Kinder unterdrückten, und er glaubte, die Kinder müssten von religiösen und kulturellen Vorurteilen, die ihnen aufgezwungen würden, befreit werden. Er befürwortete Sexualerziehung von einem frühen Alter an und lehrte, dass die Gebräuche der Älteren ausgemerzt werden sollten, wenn nötig mit Gewalt. Die Geschlechter sollen ineinander verschmolzen und umgepolt, Kinder von ihren Familien befreit und die Familie, so wie wir sie kennen, abgeschafft werden. Zitat Ende. Einige Jahre später, im März 1969, hat Dr. Richard Day, Professor für Kindermedizin in New York, vor 80 Medizinern das ganze Programm der neuen Weltordnung ausgebreitet. Das folgende Zitat beschreibt knapp und unmissverständlich die vorgegebene weitere Entfaltung der westlichen Zivilisation in Familie und Gesellschaft. Zitat: Es wird alles gemacht, damit die Familie nicht mehr zusammenbleibt. Die Frauen sollen arbeiten und immer mehr Menschen bleiben alleinstehend. Kinder werden als Babys bereits von der elterlichen Erziehung entfernt und politisch korrekt indoktriniert. Den jungen Mädchen wird als Vorbild nicht mehr die Familie und die Erziehung der Kinder vorgegeben, sondern sie sollen Leistung erbringen und eine Karriere verfolgen. Mädchen wird erzählt, sie müssen genauso sein wie Jungs und umgekehrt. Man will den geschlechtslosen Menschen, das Neutrum, erzeugen. Frauen sollen maskuline Mode tragen, also Hosen, und Männer sich immer femininer geben. Einer der Hauptpunkte seines Vortrags betraf die Vernichtung der Geschlechter, nicht nur ihrer Rollen. Vernichtung ist ein beliebter Begriff der kommunistischen Revolution. Diese Vorgaben wurden durch die Ideologie von Gender Mainstreaming in einer von den meisten Menschen kaum wahrgenommenen Weise realisiert. Ich darf annehmen, dass Sie, die Sie zu diesem Vortrag gekommen sind, zum großen Teil in etwa das Wesen oder Unwesen der Ideologie von Gender Mainstreaming erkannt haben. Es geht darum, die Geschlechtsdifferenzierung von Mann und Frau und die Heterosexualität als Norm aufzuheben. Lesbische, Homosexuelle, Bisexuelle und Transsexuelle Lebensweisen der Sexualität zwischen Mann und Frau sollen gleichwertig sein. Es gibt 5 Leitsätze des Genderismus, die in knappen Worten zusammenfassen, was das Programm von Gender Mainstreaming beinhaltet. Ich will sie kurz nennen. Erstens: In der Welt braucht es weniger Menschen und mehr sexuelle Vergnügungen. Es braucht die Abschaffung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowie die Abschaffung der Vollzeitmütter. Das ist ein Plan gewesen. Hat gut funktioniert, ja. Zweitens: Da mehr sexuelle Vergnügen zu mehr Kindern führen können, braucht es den freien Zugang zu Verhütung und Abtreibung für alle und Förderung homosexuellen Verhaltens, da es dabei nicht zur Empfängnis kommt. Drittens: In der Welt braucht es einen Sexualkundeunterricht für Kinder und Jugendliche, der zu sexuellem Experimentieren ermutigt. Es braucht die Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder. Viertens: Die Welt braucht eine 50-50 Männer-Frauen-Quotenregelung für alle Arbeits- und Lebensbereiche. Alle Frauen müssen zu möglichst allen Zeiten einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Und fünftens, und ich glaube, das ist wohl der wesentlichste Punkt: Religionen, die diese Agenda nicht mitmachen, müssen der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Für Muslime ist es selbstverständlich, dass sie diese Leitlinien in keiner Weise übernehmen können. Sie widersprechen konträr dem muslimischen Familien- und Eheverständnis. Aber sie widersprechen auch dem christlichen Familien- und Eheverständnis. Vor allem die Lächerlichmachung der Religion wird von Muslimen schwerstens verfolgt. Hingegen rühren wir uns kaum, wenn die christliche Religion, unser Herr Jesus Christus, die Mutter Gottes oder die Heiligen verhöhnt und verspottet werden. Nach der Meinung der Verfechter der neuen Weltordnung soll die christliche Religion völlig aus dem Leben der Gläubigen und aus der Gesellschaft verbannt, ja ausgelöscht, eben vernichtet werden. Weltweit werden Christen verfolgt, getötet, gefoltert. Die Reaktion in den westlichen Ländern ist äußerst zurückhaltend. Es scheint uns kaum zu rühren. Der Erzbischof von Mosul warnt den Westen. Sie werden zu euch kommen und es wird euch schlimmer gehen als uns. Wenn wir die Pläne der Rockefeller Foundation und ihrer gelehrigen Schüler betrachten, müssen wir erkennen, dass wir seit Jahrzehnten einer Manipulation ausgesetzt sind, die wir zum großen Teil bis heute geflissentlich ignoriert haben. Vor 2 Jahren startete der ORF ein Experiment unter dem Motto Schule fürs Leben. Zur Schlussveranstaltung wurde Conchita Wurst eingeladen und ein Schulleiter meinte besonders hervorheben zu müssen, dass der Besuch Conchitas ein Anlass sei, um herauszufinden, wie die Jugendlichen über Mann und Frau denken. Es soll ihnen damit verständlich gemacht werden, dass man nicht unbedingt die Werte der traditionellen Familie übernehmen müsse. Ein Schulleiter. In Gegenwart der Schüler. Aber warum erzähle ich Ihnen das? Weil die geschilderte Situation nicht lediglich über irgendeine pikante Episode berichtet, sondern weil der Dunstkreis dieser Geisteshaltung mit Hilfe der Berichterstattung in den Medien uns und unseren Kindern immer näher kommt. So formt sich langsam die heutige Welt, in die unsere Kinder hineingeboren werden. Was den Schulleiter betrifft, ist zu sagen, dass er ja wissen muss, dass er mit seinen flapsigen Sprüchen die jungen Menschen beraubt. Und zwar beraubt von Vater und Mutter, von der Familie. Mithilfe dieser Besuchsaktion Conchitas in den Schulen wird auf eine gezielte Störung in der Beziehung von Vater, Mutter und Kinder hingearbeitet. Die starke, gesunde Familie ist das Schreckensbild jedes Diktators. Hingegen sind orientierungslose und entwurzelte Individuen leicht und ohne größeren Widerstand von einer höher geordneten Weltordnung zu manipulieren. Unser modernes Familienbild wird immer mehr vom Staat beherrscht. In früheren Gesellschaften, auch in den Gesellschaftsbildern, die wir in der Bibel finden, war der Großteil der Verantwortung nicht beim Staat, sondern in der Familie konzentriert. Die wesentlichen Lebensentscheidungen wurden dort getroffen und auch die gegenseitige Fürsorge war fast ausschließlich Familienangelegenheit. Heute sind wir von der Eigenständigkeit der Familie so weit entfernt wie noch nie in einer Staatsform der Menschheitsgeschichte. Es stehen sich nur noch der Staat und das Individuum gegenüber. Die Familie hingegen droht bis zur Bedeutungslosigkeit ausgehöhlt zu werden. Der Vorsitzende der tschechischen Bischofskonferenz, der Prager Erzbischof Dominik Kardinal Duka, spricht als einer der wenigen Kirchenfürsten deutliche Worte zur systematisch schleichenden Aushöhlung der Institutionen Ehe und Familie. Es fände der geplante Untergang der Familie statt, durch bestimmte ideologische Strömungen, sagt er. Dies sei ein ziviler Atomkrieg und eine größere und schmerzhafte Realität als irgendeine Wirtschaftskrise. Zitat Ende. Wir können dem Kardinal für seine klaren Worte nur dankbar sein. Vor allem für seinen Hinweis auf den geplanten Untergang der Familie. Doch wer plant? Und wie sieht dieser Plan aus? Die Zerstörung der Familie und die gegenwärtige Einwanderungswelle, die nicht nur Deutschland und Österreich, sondern ganz Europa überfällt, sind nicht voneinander zu trennen. Das heißt, es sind hier dieselben Planer am Werk. Um das zu erklären, muss ich von einem Staat hinter dem Staat sprechen, der immer mehr Macht gewinnt, und dieser Staat heißt Neue Weltordnung. Sie kann heute nicht mehr als Verschwörungstheorie zur Seite geschoben werden, wie dies über Jahrzehnte mit Nachdruck getan wurde. Denn zu viele Politiker, allen voran die amerikanischen Präsidenten, sprechen immer drängender davon, dass die Gesellschaft, nein, die ganze Welt verändert werden soll, um eine neue Weltordnung hervorzubringen. Dies wird, auch das betonen Sie, dies wird eine geplante Ordnung sein, wie zum Beispiel der britische Historiker Anthony Sutton schreibt, mit einer strikten Einschränkung der individuellen Freiheit, ohne verfassungsmäßigen Schutz, ohne nationale Grenzen und ohne kulturelle Unterschiede. Er spricht also mit aller Deutlichkeit davon, dass sowohl die Freiheit des Einzelnen als auch Grenzen und kulturelle Mannigfaltigkeit strikt, wie es heißt, eingeschränkt werden. Die neue Weltordnung ist zweifellos das globale Zukunftsprogramm der zurzeit mächtigsten Organisation der Welt, der UNO, mit ihren übergeordneten Ratgebern. Die Pläne dazu sind jedoch fast 100 Jahre alt. Graf Richard Nikolaus Gutenhof Kalergi, der Gründer der Pan-Europa-Union, gilt als Vordenker und Wegbereiter der Europäischen Union. Sein Programm, 1925 niedergeschrieben in seinem Buch »Praktischer Idealismus«, sah eine nie dagewesene Einwanderung aus der Dritten Welt nach Europa vor, um, wie er sagt, Europa lenkbar zu machen. Gutenhof Kalergi konnte seine damals völlig abwegigen Ideen nur mit Hilfe einflussreicher Freunde in den USA ins Rollen bringen. In seinen Lebenserinnerungen »Ein Leben für Europa« schildert er, ich zitiere, »Anfang 1924 erhielten wir einen Anruf von Baron Louis Rothschild. Einer seiner Freunde, Max Warburg aus Hamburg, hatte mein Buch gelesen und wollte uns kennenlernen. Zu meinem großen Erstaunen bot mir Warburg spontan 60.000 Goldmark an, zur Ankurbelung der Bewegung während der ersten 3 Jahre.« Zitat Ende. Durch seine Kontakte zur Hochfinanz konnte er bald Medien und Staatsmänner zu seinen Verbündeten zählen. Die New York Times und der Herald Tribune flankierten seine Ideen, Politiker wie Churchill oder Truman unterstützten ihn. Unverhohlen gesteht Gutenhof Kalergi, dass damals die europäischen Parlamente gezwungen wurden, Pan-Europa zu errichten, denn damals hat das mit Pan-Europa angefangen. Unter dem dreifachen Druck der europäischen Parlamente, der Vereinigten Staaten von Amerika und der öffentlichen Weltmeinung entschlossen sich noch im selben Jahr die Regierungen zum Handeln. Gutenhof Kalergi starb 1972. Seine Nichte Barbara Gutenhof Kalergi meldete sich am 7. Jänner 2015, also vor etwas über einem Jahr, im Standard prophetisch zu Wort. Der Bevölkerungsaustausch in Europa sei unumkehrbar, verkündete sie. Und Europa bekommt ein neues Gesicht, ob es den Alteingesessenen passt oder nicht. Wir leben in einer Ära der Völkerwanderung. Sie hat eben erst begonnen und sie wird mit Sicherheit noch lange nicht zu Ende sein. Zitat Ende. Wenige Monate später begann der Flüchtlingsansturm in Ungarn und Griechenland. Die Idee, Europa zu einem ethnischen Austausch zu zwingen, ist aber nicht das Familiencredo der Kuttenhof-Kalergis. Fast identisch äußert sich Jakob Augstein am 5. Oktober 2015 im Spiegel, also erst kürzlich. Zitat: Die Kräfte der Demografie, so heißt es dort, sind so radikal wie die der Migration. Darum wird sich Deutschland verändern. Und natürlich damit auch Europa. Und niemand kann das aufhalten. Es gibt kein Bleiberecht in der Vergangenheit. Zitat Ende. Seit Beginn dieses Jahres macht ein YouTube-Schnipsel von 15 Sekunden weltweit die Runde. Es stammt aus einem Interview des staatlichen israelischen Rundfunks. Darin beklagt sich die in Schweden lebende Amerikanerin Barbara Lerner-Spektre das Wiederemporkommen des Antisemitismus. Und der Grund dafür, jetzt hören Sie gut zu, der Grund dafür sei, weil Europa noch nicht gelernt habe, multikulturell zu sein. Und ich denke, so sagt sie, wir werden an den Geburtswehen dieser Transformation teilhaben, die stattfinden muss. Europa wird nicht die monolithische Gesellschaft bleiben, die sie einmal war im letzten Jahrhundert. Es ist eine ungeheure Transformation, die Europa machen muss. Europa geht jetzt in den multikulturellen Zustand über. Ohne diese Transformation wird Europa nicht überleben. Zitat Ende. Die Frage stellt sich jetzt nun, hat Frau Lerner-Spektre nicht verstanden, dass mit der Multikultur vor allem Muslime nach Europa kommen, die nicht besonders gut auf Juden zu sprechen sind? Sie beklagt ja, dass der Antisemitismus wieder im Kommen ist. Aber mit der Multikultur kommen Muslime, die eben nicht gut auf Juden zu sprechen sind. Es ist eine etwas verwirrende Botschaft, die diese Dame mit großer Wichtigkeit vorgetragen hat, und zwar weltweit. Auch der US-Militärstratege Thomas Barnett verrät, dass es zur Strategie der Globalisierer gehöre, die Menschen Europas auszutauschen. Thomas Barnett ist kein kruder Ideologe, sondern Analyst des Pentagon, bestens vernetzt und einflussreich. Gesponsert und beauftragt wurde Thomas Barnett seit dem Jahr 2000 vom Finanzdienstleistungskonzern Cantor Fitzgerald. 2002 stellte er die geostrategischen Ergebnisse dem damaligen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld vor. Die Pläne und Analysen hat er in mehreren Büchern zusammengefasst. Im Buch The Pentagon's New Map, es kam 2004 heraus, erklärt er, dass die Globalisierung ein Zustand gegenseitig gesicherter Abhängigkeit sei. Um seine Wirtschaft und Gesellschaft zu globalisieren, muss man in Kauf nehmen, dass fortan die eigene Zukunft vorrangig von der Außenwelt beeinflusst und umgestaltet wird, die eigenen Traditionen jedoch in Vergessenheit geraten. Man wird in Kauf nehmen müssen, dass importierte Waren und Erzeugnisse den Inlandsmarkt überfluten und die eigenen Erzeuger in diesem Konkurrenzkampf sich entweder durchsetzen oder verschwinden werden. Zitat Ende. Im zweiten Buch, Blueprint for Action, das 2005 herauskam, träumt Barnett von einer Wiederkunft einer biblischen Idealrasse. Und er betont mit Nachdruck, wer sich gegen die Vermischung der Rassen sträubt, handelt unmoralisch und unzeitgemäß. Ich bin mir sicher, dass die ersten Menschen hellbrauner Farbe waren. Und jetzt wird er ganz fromm, der Stratege aus dem Pentagon, wenn er sagt, war dies nicht auch Jesus Christus, als er auf Erden wandelte? Fragezeichen. nachzulesen auf Seite 282. Diese Bücher dürfen nicht in andere Sprachen übersetzt werden. Es gibt es nur in Englisch. Barnett hat sein Urteil über Europa längst gefällt. Das alte Europa, so sagt er, historisch gesehen, ist längst tot und kann nicht wiedererweckt werden. Zudem müsse Europa jährlich 1,5 Millionen Immigranten aufnehmen, damit sich Europa nie wieder aus der Umarmung der Globalisierung befreien könne. Und keine Regierung und keine Institution darf diese Flüchtlingsströme behindern. Wer dennoch das Wiedererwecken einer früheren Gemeinschaft und vergangener Wertvorstellung verfolge, sei in einem Atemzug zu nennen mit radikal fundamentalistischen Islamisten wie Osama bin Laden. Zitat Ende. Und für jene, die der globalen Weltordnung Widerstand entgegenbringen, hält Thomas Barnett eine sehr einfache Lösung bereit. Er fordert schlicht und einfach, ich sag's jetzt im Original, kill them, tötet sie. Auf Seite 282 zu lesen. Falls jene, die immer noch zweifeln an der planmäßigen Durchführung der Flüchtlingswelle, möchte ich auf eine Notiz in der britischen Zeitung Daily Express vom 11. Oktober 2009 verweisen. Dort stand eine Einladung an 50 Millionen afrikanische Arbeiter, eine Einladung, im Rahmen eines weitreichenden geheimen Migrationsabkommens nach Europa einzuwandern. Dazu wurde ein mit Steuergeldern bezahlter Jobcenter in Mali eingerichtet. Man erwartet, dass 56 Millionen Arbeiter als Emigranten bis 2050 in Großbritannien und anderen EU-Staaten benötigt werden, um den demografischen Niedergang aufzuholen, der aufgrund mangelnder Geburten und erhöhter Sterberaten und, was natürlich nicht erwähnt wird, durch millionenfache Abtreibungen innerhalb der EU entstanden sei. Falls Europa noch Hoffnung haben sollte, Pensionen sowie die Gesundheitsversorgung der wachsenden älteren Population in Europa zu sichern, bedürfe es einer bedeutenden Zahl von Emigranten in den kommenden Jahrzehnten. Soweit der Bericht im Daily Express im Oktober 2009. Das bisher Geschilderte zeigt eines mit Deutlichkeit. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am 4. September 2015 das Signal für etwas gegeben, das keine spontane Hilfs- oder Willkommensaktion war, sondern das von langer Hand geplante Programm für ungebremste Einwanderung aus den Drittländern. Sie wusste genau, was sie tat. Frau Merkel hat sogar selbst einige Jahre zuvor in Dresden 2011 mit deutlichen Hinweisen auf eine künftige Veränderung der politischen Lage aufmerksam gemacht. Sie sagte, wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhin können, Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Sind Nationalstaaten bereit und fähig, Kompetenzen an multilaterale Organisationen abzugeben, koste es, was es wolle? Mit anderen Worten, Ländergrenzen sollen durchbrochen werden, damit Menschen grenzenlos einwandern können. Und zwar, wie sie sagt, koste es, was es wolle. Für die Bundeskanzlerin existiert bereits eine Welt des Friedens, wenn es keine Grenzen mehr gibt. Angela Merkel bekräftet diesen Aspekt, wenn sie sagt, das wollen wir auch dort schaffen, wo Mauern die Möglichkeit verhindern, dass die Welt friedlich zusammenlebt. Es wird so sein, dass ein friedliches Zusammenleben nur mit einer globalen Ordnung möglich ist. Diese Welt wird keine friedliche Welt sein, wenn wir nicht mehr zu globaler Ordnung und mehr multilateraler Zusammenarbeit finden. Zitat Ende. Das, was Frau Merkel praktisch im Alleingang, ohne Konsultation der EU-Länder und der Ministerpräsidenten der Bundesländer im eigenen Land und ohne Information und Debatten im eigenen Parlament mit ihrem Machtwort »Wir schaffen das« erzwingt, ist der Vollzug ihrer eigenen Ankündigungen. Bei der Ausarbeitung dieses Vortrags fiel mir ein Zitat von Georg Wilhelm Friedrich Hegel in die Hände. Also ich bin kein Hegelianer, bitteschön, ja, in keiner Weise. Aber auch ein Hegel hat mal was Treffendes gesagt. Er sagte nämlich, stehen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr. Ich glaube, man kann ihm kaum widersprechen. Doch wehe den Kritikern. Sie werden als Nazi an den Pranger gestellt, wenn sie kritische Fragen zur chaotischen Flüchtlingspolitik haben. Höchstens das Ausland darf sich fragen, was eigentlich los ist mit Deutschland. Warum Frau Merkel das Land absichtlich gegen die Wand führt. Und die Antwort, die sich auch nur das Ausland geben darf, heißt, weil dies ihre eigentliche Aufgabe ist. Es gibt aber auch Stimmen im In- und Ausland, die von Migration als Waffe sprechen. Zum Beispiel der frühe Berliner US-Botschafter Dan Coats, der die Flüchtlingsströme als militärische Waffe bezeichnet. Es macht mir große Sorgen, sagt er, wie die Migration als Waffe eingesetzt wird, um Europa und den Westen zu schwächen. Weiß er nichts vom amerikanischen Strategen Thomas Barnett? Ich kann mir das kaum vorstellen. Aber er ist vielleicht ein freundlicher Herr, der uns vielleicht ein bisschen trösten möchte. Ähnlich äußerte sich unlängst sogar der israelische Verteidigungsminister Moshe Jalon, der sagte, ich bin mir nicht sicher, ob bei der Vertreibung von Sunniten nicht die Absicht dahinter steckt, ein Problem in Europa zu verursachen. Man nenne so etwas hybride Kriegsführung. Die Londoner Tageszeitung Daily Mail hat den Flüchtlingsstrom nach Europa ebenfalls als Massenvernichtungswaffe bezeichnet. Während sogar die Süddeutsche Zeitung, die ja sehr zurückhaltend bis jetzt war, aber jetzt ganz offen darüber sprach, dass die Migration als Waffe benutzt wird. Außerdem hat der einflussreiche republikanische US-Senator John McCain erklärt, der Asylantenstrom nach Europa werde als Waffe eingesetzt, um die transatlantischen Beziehungen und das europäische Projekt zu untergraben. Nun ja, das sind natürlich die transatlantischen Interessen Amerikas. Ehrlicher sind die Aussagen jener, die in der gegenwärtigen Invasion keine zufällige Entwicklung sehen, sondern eine zielgerichtete, gesteuerte Manipulation, welche das Bestehen des Christentums und das Überleben der europäischen Völker in existenzieller Gefahr sehen. Etwas ist jedoch sicher. Es gibt keine Gesetze, die die europäischen Länder zu Einwanderungsländern erklären, und es gibt erst recht keine dahingehende Verfassungsbestimmungen. Nun, historisch gesehen sind Wanderbewegungen, wie wir sie jetzt erleben, ja nichts Neues. Neu und wohl einmalig in der Menschheitsgeschichte ist aber, dass ein Volk seinem allmählichen Untergang weitgehend tatenlos zusieht. Das ist eigentlich gesamteuropäisch gesehen. Gravierender jedoch ist, dass der maßgebende Teil seiner politischen und intellektuellen Elite die schleichende Übernahme des eigenen Lebensraumes durch eine ständig wachsende Zahl von Einwanderern nicht nur widerstandslos hinnimmt, sondern sogar noch begünstigt. Diese könnten wir einmal fragen, was wir in den vergangenen Jahren denn an Integration erreicht haben. Denn viele Menschen, die schon vor Jahren zu uns gekommen sind, stammen aus Kulturkreisen, wo sie untereinander verfeindet sind und kommen oft auch aus demselben Land. Glauben wir denn wirklich, dass sie ihre jeweiligen Konflikte und weltanschaulichen Prämissen in ihren Ländern zurücklassen? In Somalia zum Beispiel gibt es Halbnomaden. Es gibt Nomaden und auch sesshafte Menschengruppen, die jedoch untereinander traditionell verfeindet sind. Manche Gutmenschen nehmen nun an, dass mit Integrations- und Sprachkursen diesen Feindschaften beizukommen sei. Wie unbedarft muss man leben, um so etwas nur anzunehmen? Die Asylindustrie, die sich natürlich auch schon gebildet hat, wirbt mit realitätsfremden Werbesprüchen zur Stärkung transkultureller Identität. Ja, das werden die wohl verstehen, was das sein soll. Zitat: In unseren Integrationskursen lernen sie Deutsch in freundlicher und offener Atmosphäre. Durch unsere jahrelange Erfahrung in der Migranten- und Flüchtlingsarbeit haben wir über die Deutschkurse hinaus ein breites Beratungs- und Therapieangebot. Das ist die Propaganda, die zirkuliert. Offensichtlich scheint es der Aufmerksamkeit einiger dieser Gutmenschen entgangen zu sein, dass viele der in den letzten Jahren und Jahrzehnten Eingewanderten sich noch kaum oder gar nicht weder sprachlich noch sozial integriert haben und vielleicht auch gar nicht die Absicht haben, dies zu tun. Wie auch immer, das Geschäft mit den Flüchtlingen boomt. Reich werden mit Armut ist das Motto einer Branche, die sich nach außen sozial gibt und im Hintergrund oft skrupellos abkassiert. Ich empfehle Ihnen das Buch von Udo Ulfkotte, Die Asylindustrie. Es ist eine sehr erschütternde Analyse. Die Flüchtlingsindustrie macht jetzt Geschäfte, von denen viele Konzerne nur träumen können. Pro Monat kostet ein Asylbewerber den Steuerzahler etwa 3.500 Euro. Bei 1 Million neuer Asylbewerber allein 2015 sind das monatlich 3,5 Milliarden Euro, also pro Jahr 42 Milliarden Euro. Das ist die Summe, die in einem Jahr an alle Arbeitslosen ausbezahlt wird. Es sind nicht nur Betreuer, Dolmetscher und Sozialpädagogen oder Schlepper und Miethaie, die davon profitieren. Die ganz großen Geschäfte machen die Sozialverbände, Pharmakonzerne, Politiker und sogar einige Journalisten. Für sie ist die Flüchtlingsindustrie ein profitables Milliardengeschäft mit Zukunft. Allein schon aus diesem Grund ist es schwer vorstellbar, dass die Zuwandererströme gestoppt werden sollen oder überhaupt noch gestoppt werden können. Und dank der Willkommenskultur werden die Zuwanderer in alle verfügbaren Immobilien einquartiert. Oft gegen den Willen der Bewohner werden Privat- und Ferienwohnungen, die unlängst mit Steuergeldern aufwendig sanierten Schlösser, Jugendherbergen für Asylbewerber geräumt. In einer der bekanntesten Münchner Sehenswürdigkeit, dem Schloss Nymphenburg, der früheren Sommerresidenz der Wittelsbacher, sollen ebenfalls Flüchtlingswohnungen entstehen. Im Zuge dieser Entwicklung wird völlig negiert, dass die Geschichte Europas, die europäischen Staaten und ihre Ordnung auf dem Fundament des Christentums aufgebaut ist. Europa ist ohne das Christentum überhaupt gar nicht denkbar. Wenn wir dies erfasst haben, werden wir auch erahnen, welche Katastrophe uns erwartet, wenn die Reste dieser religiös-geistigen Grundlage zusammengebrochen sein werden. Eines ist wohl offensichtlich geworden. Bei der Völkerwanderung des 21. Jahrhunderts geht es um eine Enteignung der kulturellen Identität und des christlichen Wertefundaments von Europäern. Wir sollen zu Fremden im eigenen Haus werden. Was wir zurzeit erleben, ist der Abschied von einer jahrhundertealten Kultur. Abschied von der christlichen Denk- und Lebensweise. Alles soll eingebunden werden in die eine Weltregierung mit der dazugehörenden Weltreligion. Und dazu ist der traditionelle Glaube, wie ihn die katholische Kirche kennt, nur hinderlich. Die Frage ist nun, was sollen wir tun? Einige Länder haben die Grenzen geschlossen, darunter auch Österreich. Bundeskanzler Faymann hat eine 180-Grad-Wende vollzogen. Endlich, würde man sagen. Doch vor den Außengrenzen stauen sich die Massen. Auf den sogenannten Deal Merkel-Erdogan möchte ich nicht eingehen. Es genügt, wenn man erkennt, dass von einem Deal und nicht von einem Abkommen gesprochen wird. Von einem Pakt und nicht von einem Vertrag. Im Übrigen sollten wir eines nicht vergessen. Ein Muslim ist der Takia verpflichtet. Was bedeutet das? Takia bedeutet Furcht, Vorsicht, Verschleierung und wird oft beschönigend religiöse Verhüllung genannt. Es gibt keine Notwendigkeit für einen Muslim, einem Ungläubigen gegenüber wahrhaftig zu sein, ihm die Wahrheit zu sagen. Er hat da gar keinen Grund. So kann ich nur die Frage wiederholen, was sollen wir tun? Es war nicht meine Absicht, Sie zu erschrecken, Ihnen Angst zu machen, aber Sie aus der Reserve herauszuholen. Wir müssen damit rechnen, dass nachfolgende Generationen genauso wenig zurückhaltend mit ihrer Kritik an unserem Verhalten sein werden, wie wir es waren mit der Generation des Zweiten Weltkrieges. Wie haben wir doch auf unseren Eltern oder Großeltern rumgehackt? Warum habt ihr nichts getan? Es wird dann auch eben heißen, warum habt ihr, also wir, nichts getan? Flüchtlingskrise und neue Weltordnung sind die zentralen Begriffe unserer Überlegungen in der vergangenen Stunde. Die Forderungen der neuen Weltordnung müssen wir mit Vehemenz abweisen. Doch auf eine Weltordnung sind wir verpflichtet, unseren Blick zu richten. Diese Weltordnung sollen wir sogar erhoffen und erflehen und erbeten. Das ist die eine Weltregierung des Pantokrator Jesus Christus. In den Berichten über die Zeit nach seiner Auferstehung, unmittelbar vor seiner Himmelfahrt, lesen wir von der Aussendung der 12 an alle Menschen bis an die Enden der Erde. Ihm, Jesus, war alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Darum hatte er auch die Macht, die Jünger zu senden, um seine Botschaft zu allen Völkern und Königen zu tragen, wie es heißt. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Dies ist seine Bitte, wenn nicht gar seine Forderung, die er jedoch mit einer Verheißung verbunden hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ungezählte sind diesem Ruf Christi gefolgt. Alexander Solzhenitsyn war einer von ihnen. In einer seiner Reden nach seiner Ausbürgerung 1974 sprach er über die entsetzlichen Ereignisse, die über Russland gekommen waren. Und auf entsprechende Fragen antwortete er: Nachdem ich jahrelang über das sowjetische System mit seinen Millionen Menschenopfern nachgeforscht habe, kann ich nichts Genaueres sagen als: Die Menschen haben Gott vergessen. Deswegen konnte das alles geschehen. Zu ergänzen wäre, und so hat Gott die Menschen sich selbst und ihrem eigenen Willen überlassen. Es scheint tatsächlich so zu sein, als ob Gott seine Hand von den Völkern weggezogen hätte. Denn die Welt hat Jesus Christus aus dem Blickfeld verloren. Wir haben unsere Augen wie Petrus von ihm abgewandt. Deshalb sinken wir. Zweifellos befinden wir uns in einem Kampf, aus dem wir uns nicht heraushalten dürfen. Wir müssen kämpfen. Denn sollen wir es geschehen lassen, dass eine scheinbar mächtige Gruppe unsere Völker ausrotten, den christlichen Glauben vernichten will, um eine kommunistische Weltdiktatur zu errichten? Widerstand ist angesagt, nachdem die rechtlichen Mittel ausgeschöpft sind. Doch diesen Widerstand werden wir mit unserem Gebet unterstützen. Im Erscheinungsort Marienfried in Deutschland hat die Gottesmutter in der schweren Zeit des zu Ende gehenden Zweiten Weltkrieges uns ein Gebet mitgegeben, das im gegenwärtigen Chaos uns Orientierung, Hilfe und Trost sein wird. Und dieses Gebet möchte ich Ihnen mitgeben. Es wird als Rosenkranz gebetet, ist also an Maria, die Mutter Jesu, gerichtet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Und dann wird eingefügt, jeweils immer 10-mal, wie das beim Rosenkranz üblich ist, durch deine unbefleckte Empfängnis rette Österreich, schütze Europa, leite Deutschland, heilige Europa und regiere Österreich, Europa. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.